Der heutige Mann und seine Probleme. Darum rankt sich inzwischen eine ganze Literatursparte. Es sind Bücher, die nahelegen, dass es dem Mann nicht gerade gut geht, während seine Vorherrschaft in Frage gestellt wird. Der Journalist und Autor Tobias Haberl etwa hat sich jetzt dem gekränkten Mann gewidmet. Guten Tag, Herr Haberl.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Der gekränkte Mann, wer ist das denn?
Oh, da gibt es ganz viele Beispiele. Ich werde oft gefragt, seit das Buch draußen ist, ob ich dieser gekränkte Mann bin. Ich bin es nicht, vielleicht momentweise. Aber wenn Sie mich fragen, wer es ist, dann ist es der Kollege, der 55-Jährige im Büro, der auf einmal die Welt nicht mehr versteht, weil die Frau, die junge Frau, die eben noch Praktikantin war, auf einmal seine Vorgesetzte ist. Für mich ist auch Putin ein gekränkter Mann, gekränkt vom Wandel, von der Geschichte. Und es gibt aber auch, sagen wir mal, den früheren Industriearbeiter oder den Kohlekumpel, der gekränkt ist, weil er seinen Job verloren hat, in prekäre Verhältnisse gerutscht ist und sich heute von Fridays for Future als Kohlenazi beschimpfen lassen muss. Also die Bandbreite ist gewaltig.
Also viele Faktoren. Es ist nicht nur Geschlechterkampf, wie man vielleicht im ersten Moment denkt.
Das ist mit Sicherheit nicht nur Geschlechterkampf. Generell, glaube ich, kann man sagen, wenn man sich verändern muss, also wenn man aufgefordert wird, sich zu hinterfragen, Gewohnheiten zu verändern, an sich zu arbeiten, dann kann es eine kränkende Erfahrung sein. Und das kann natürlich, das macht der Feminismus, ja, der fordert Männer auf, sich vom Patriarchat zu verabschieden, Gewohnheiten zu hinterfragen, nicht so breitbeinig, dominant aufzutreten wie in den letzten Jahrzehnten. Das kann aber auch ein Algorithmus sein. Ja? Ich kann auch von einem Algorithmus oder von der Digitalisierung mich kränken lassen, weil sie meinen Arbeitsplatz gefährdet oder weil sie mich auffordert, dass ich alles nochmal ganz neu lernen muss. Und da gibt es eben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es gibt Menschen oder auch Männer, die machen da schneller mit, die sind gewandter. Und es gibt Männer, die sind so ein bisschen wie Öltanker, ja, wenn sie so im Suezkanal wenden wollen. Es quietscht und hackelt so ein bisschen und es dauert vielleicht einfach ein bisschen.
Es dauert einfach nur ein bisschen, sagen Sie jetzt so. Ich möchte nochmal trotz allem, obwohl Sie sagen, das ist so ja, multikausal, dass der Mann gekränkt ist oder dass eine bestimmte Gruppe vielleicht von Männern auch gekränkt ist. Welchen Anteil haben Frauen an dieser Gekränktheit?
Also der Feminismus war natürlich in den letzten Jahren ein Riesenthema. Ne? Also das ist keine neue Bewegung. Es gibt es immer wieder, wenn man alles Schwarzer, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre denken. Aber es gab sozusagen solche junge Feministinnen wie Margarete Stokowski oder Sophie Passmann, haben das nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Männer wurden extrem aufgefordert, sich zu verändern, moderner zu werden, sensibler zu werden, ihre Macht und ihre Privilegien zu hinterfragen. Und das ist natürlich richtig. Ich würde das immer unterstützen, weil das Patriarchat natürlich ungerecht war. Und gleichzeitig gibt es eine Strömung des Feminismus oder in dieser ganzen Sache, die nach MeToo, was natürlich wichtig und richtig war, ja, also sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch zu sanktionieren und zu bestrafen. Aber es gab so eine Strömung, die ist wirklich in einer Verachtungslawine gemündet. Also auf einmal war jeder Mann ein möglicher Teufel und dieses ständige Gerede vom alten weißen Mann. Also Männer wurden sehr pauschal mit allem in Verbindung gebracht, was irgendwie fragwürdig, moralisch problematisch, verkommen und veraltet ist. Und ich glaube, das hat viele Männer eher so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, gekränkt, in die Reaktanz getrieben. Und das, glaube ich, finde ich problematisch. Also man sollte Männer nicht grundsätzlich als Mängelwesen demontieren, sondern sie doch eher versuchen mitzunehmen auf dem Weg in eine gerechte Gesellschaft.
Was Sie beschreiben, grenzt ja auch dann seitens dieser Feministin fast schon an ungerechtes Verhalten. Allerdings, nach meiner eigenen Erfahrung, sind es ja häufig schon solche Forderungen wie gleiches Geld für gleiche Arbeit. Oder warum muss ich eigentlich immer abwaschen? Kannst du nicht auch mal ein bisschen was tun? Sprich, überhaupt keine überzogenen Forderungen, bei denen Männern schon total gekränkt sind.
Also Männer, die damit nicht zurechtkommen, die sind, glaube ich, die müssen dringend aufgefordert werden, ihr Frauenbild und überhaupt ihr Weltbild zu hinterfragen und zu verändern. Und das ist ja sozusagen dieser Gerechtigkeitsfeminismus der 70er Jahre. Also ich finde selbstverständlich, dass man für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommt, dass der Gender Pay Gap geschlossen wird, dass sich in der Partnerschaft die Dinge vielleicht nicht 50-50, das müssen die jeweiligen Leute unter sich ausmachen, was das Modell ist, das für die beiden passt. Und doch hatte man ja gelegentlich den Eindruck, dass es auch mit überzogenen Forderungen verbunden war. Also dass es teilweise manche Frauen oder Feministinnen wirklich mit dem Feldstecher Ausschau gehalten haben, ob wieder irgendjemand einen schiefen Halbsatz gesagt hat oder ob man irgendjemanden maßregeln oder überführen könnte. Es ist so eine Stimmung entstanden, wo man das Gefühl hatte, dass fast die Lust am Überführen, dass man wieder mal einen ertappt hat, ne, bei einem problematischen Satz oder Blick, fast größer ist als der Wunsch, wirklich die gerechte Gesellschaft herbeizuführen. Und da ging es mir dann zu weit und ich habe lange überlegt, muss vielleicht so eine Bewegung ein paar Jahre lang überziehen, um auf sich aufmerksam zu machen, damit sich die Verhältnisse dann wirklich um 2-3 Zentimeter endlich verschieben. Wenn ja, es gibt ja diese These, dass das sein muss, dann wäre ich dafür, dass wir jetzt angesichts wirklich größerer Herausforderungen wieder eigentlich ein bisschen mehr Empathie Einzug halten lassen und mehr die Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern als die Unterschiede in den Blick nehmen.
Aber dann versanden die Probleme doch wahrscheinlich. Überhaupt für mich ist die Frage, warum löst Gleichberechtigung oder der Wunsch nach Gleichberechtigung der einen Seite überhaupt so starke Widerstände aus?
Naja, ich glaube, das hat damit zu tun, es gibt diesen Satz aus der Männerbewegung Ende 20. Jahrhundert, wenn du Privilegien gewohnt bist, fühlt sich Gleichheit wie Unterdrückung an. Und das ist ja erstmal richtig. Es ist aber trotzdem ein Gefühl, gegen das man als Mann ankämpfen muss. Ja? Aber ich glaube, dass viele Männer sich schwer tun, und es ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, nur menschlich, von eingefahrenen Mustern, von Strukturen, von Gewohnheiten zu lassen und sozusagen offen zu werden für neue Modelle. Damit will ich die Männer überhaupt nicht in Schutz nehmen. Und diese Emanzipationskämpfe und der Kampf um Gleichheit soll und muss weitergehen. Ich will nur sozusagen die absurden Auswüchse und diese destruktiven Auswüchse hätte ich gern weg, sozusagen. Ja.
Das Erstaunliche ist doch, dass Männer Kränkungen, die andere Männer ihnen zufügen, ziemlich gut wegstecken. Warum geht das nicht auch mit Kränkungen durch Frauen?
Ich glaube, es ist eine Frage der Gewohnheit. Also Männer haben sich, wir haben ja Jahrhunderte, oder wenn man jetzt auf die eigene Lebensspanne schaut, jahrzehntelang in so einer Logik gelebt, wo einfach alle Schaltstellen der Macht von Männern besetzt waren. Ich glaube, es sind einfach eingeübte Muster. Ich kann mich da selber gar nicht ausnehmen. Ja? Wenn ich zurückdenke, wer hat mich in meiner Jugend, in meiner Kindheit geprägt? Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Ich muss mit Erschrecken feststellen, das waren vor allem Männer. Und zwar sowohl in meinem Umfeld, jeder, der mir was beibringen wollte, war ein Mann, mein Tennistrainer, mein Pfarrer, mein Lehrer, mein Fahrlehrer, mein Vater natürlich, aber auch in der Popkultur, Filmstars, Filmhelden. Es waren fast alles Männer, die mir irgendwie gezeigt haben, wie geht das männlich sein. Und ich glaube, Männer haben auch eingeübt, von Männern gedemütigt zu werden oder in der Hierarchie von ihnen, entweder über ihnen oder unter ihnen zu stehen. Ja, man kannte es lange gar nicht anders. Aber es war ja nicht so, dass Männer sich irgendwann mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt die patriarchale Gesellschaft, wir unterdrücken jetzt mal Frauen und Minderheiten, weil es uns so viel Spaß macht, sondern die Dinge haben sich über Jahrhunderte so zurechtgemändelt. Ja, also das sind Fragen der Evolution sozusagen. Und jetzt mit dem Übergang vom Industriezeitalter ins Informationszeitalter, wo wir vor Computern sitzen, ganz andere Fähigkeiten brauchen als körperliche Stärke, da können Frauen eben ihre Stärken ausspielen. Und uns fällt auf, wie ungerecht die Gesellschaft lange war. Und die Männer sind es nicht gewohnt, von Frauen gemaßregelt zu werden, von einer Frau zurechtgewiesen zu werden oder auch einfach nur gesagt zu bekommen, was man zu tun hat. Aber ich bin sicher, dass sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genauso selbstverständlich einspielen wird wie andere Dinge.
Das hieße dann, die Gekränktheit wäre so eine Art letztes Aufbegehren.
Ja, so könnte man sagen. Ich habe in meinem Buch ja den Vergleich, also wenn es um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten geht, wie Männer mit diesem Kultur- und Normenwandel umgehen, mit der Sterbeforschung. Also wenn man erfährt, dass man zum Beispiel unheilbar krank ist, dann gibt es ja verschiedene Phasen der Annahme. Also erst wird man wütend wegen dieser Nachricht, dann versucht man sie zu leugnen, dann beginnt man zu feilschen, vielleicht doch noch ein paar Monate oder 1-2 Jährchen zusätzlich. Dann schlittert man in die Depression und am Ende nimmt man den eigenen Tod an. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, so geht es den Männern mit diesem Wandel der Gesellschaft. Manche tun sich sehr leicht, sind sehr offen und sind längst da angekommen in der Gleichberechtigung, in der Parität und gehen mit Frauen und Männern genau gleich um, ohne Privilegien, ohne Vorurteile. Und dann gibt es andere, die tun sich einfach ein bisschen schwerer und falschen noch um Privilegien. Aber ich glaube, es wird ihnen nichts bringen. Also ich glaube, die Erkenntnis, dass wir die Hälfte der Gesellschaft eben an der Macht und an den Privilegien beteiligen müssen, hat sich doch so durchgesetzt, dass die Kämpfe letztlich in einer Niederlage münden werden.
Ich stelle dagegen eine andere Beobachtung. Wir zeichnen am Tag vor dem Vatertag auf. Da an diesem Vatertag ziehen Männer, Väter durch die Gegend, betrinken sich und benehmen sich generell daneben. Benehmen sich also wie Jungs, ziehen sich aus den Verpflichtungen der Familie zurück. Ist das in einer Welt, die doch angeblich partnerschaftlich ist, nicht völlig überholt? Und vor allem verweist es nicht darauf, dass Männer sich immer noch ihrer Verantwortung am liebsten entledigen?
Also ich kann ja nicht für alle Männer sprechen. Ich kann nur von mir sagen, also ich würde nie mit so einem Leiterwagen durch die Gegend ziehen und mich betrinken. Ich kenne auch niemanden, der es macht.
Oh, hier in Berlin können Sie die am Vatertag ständig beobachten.
Für mich ist das eine Art von Folklore, ein Brauchtum, ein Bereich, wo sich sozusagen nochmal was Bahn bricht, was eigentlich längst der Vergangenheit angehört, eher was Spielerisches. Gleichwohl stimmt es natürlich. Es gibt viele Männer, ich fand es ganz absurd, ich habe für das Buch auch viel Kritik bekommen, stand ein-, zweimal im Shitstorm, obwohl es wirklich extrem ausgewogen und differenziert ist. Und manchmal trifft man dann Männer, die sind eigentlich viel weiter zurück als man selbst. Ja? Also es gibt sozusagen auch in Branchen, die sehr männerdominiert noch sind, im Handwerk oder vielleicht auch im Bankenwesen oder so, Männer, die wirklich so sind, dass man als sensibler und reflektierter Mann sich gar nicht vorstellen kann, wie man im Jahr 2021 noch sein kann. Also ich glaube, es gibt alle möglichen Varianten von Männern. Und doch bin ich ziemlich überzeugt davon, dass die Kräfte in der Politik, in der Gesellschaft so stark sind, dass auch diese Männer nach und nach dazu gebracht werden, sich zu öffnen. Man sieht es meiner Meinung nach an der nachwachsenden Generation. Wenn ich Männer beobachte, die 20, 25, 30 sind, merke ich, wie selbstverständlich für die viele Dinge sind, die ich mir mühsam erarbeiten musste in den letzten Jahren. Ich bin nur vorsichtig mit dieser Ungeduld, ja, die der Feminismus phasenweise an den Tag legt. Dieses, es muss heute passieren, es muss morgen passieren, weil ich habe keine Geduld mehr nach 5000 Jahren Patriarchat. Ich hätte auch gern heute Nachmittag schon die gerechte Gesellschaft. Ich glaube aber, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, dass man, auch wenn es absurd klingt, ein bisschen Geduld haben muss und auch ein bisschen Verständnis für diesen Veränderungsschmerz, für diese Findungsprozesse, denen ältere Männer, sagen wir mal, oder sogar schon in meinem Alter ausgesetzt sind. Ich glaube, man muss beides parallel denken. Auf der einen Seite diese Selbstermächtigung von Frauen und Minderheiten, extrem wichtig, auch nicht nachlassen im Kampf. Und auf der anderen Seite die Position von Männern, aber mitbedenken, mitkommunizieren. Man muss es parallel denken, um die Seiten auszutarieren und nicht die eine gegen die andere auszuspielen, weil wenn man das tut, ist das Ergebnis, dass man die Männer, wie der Titel meines Buches sagt, kränkt, in die Enge treibt, vom Feminismus und von der gerechten Gesellschaft eher wegbringt. Die werden dann fragwürdig, die fangen an, rechts zu wählen, die ziehen sich zurück in so eine Isolation, auch im Beruf, werden schweigsam, werden sonderbar. Das kann aber nicht in unserem Interesse liegen. Wir wollen sie ja davon überzeugen, dass auch sie gesünder, besser, freier leben können, wenn sie Macht abgeben.
Wenn der Mann zu gekränkt ist, dann hat das auch politische Folgen.
Ich glaube ja. Also ich habe vorhin erwähnt, Putin ist für mich ein gekränkter Mann, der mit dem Wandel, mit der Geschichte nicht klarkommt, der gern hätte, dass die Verhältnisse von vor 20, 30 Jahren zementiert werden, dass sich nichts ändert. Denken Sie an den Sturm aufs Kapitol. Da waren Verrückte dabei, da waren rechte Spinner dabei, da waren Kriminelle dabei, die hinter Gittern gehören. Aber da waren auch Männer, ich habe mich da länger damit befasst, dabei, die sich entwertet fühlen, ja, die im Zuge der Bewegung, dass sozusagen alles, was älter, weißer ist, was so aus, da waren Farmer dabei, da waren Industriearbeiter dabei, die ihre Jobs verloren haben, die sagen, ich fühle mich überflüssig in dieser Welt, ja, ich finde mich hier nicht wieder in euren Debatten. Und da ist natürlich schon was dran, dass sozusagen linke Parteien im Westen sehr stark sich für die Identitätspolitik stark gemacht haben, was auch wichtig ist bis zum gewissen Grad, ja, Minderheitenpolitik, lange vernachlässigt. Aber ich hatte manchmal den Eindruck, als würde der Anteil der Mehrheitsgesellschaft schon weiß, schon deutsch in Deutschland, ja, aber so diese einfache Arbeiterschicht, als würde die ein bisschen vergessen, als würden so Themen wie soziale Armut vergessen, dass man diese Leute mitnehmen muss, dass es eben nicht nur drum um Transsexualität geben darf und um Gendersternchen geben darf, sondern dass diese Debatten parallel und nebeneinander stattfinden müssen. Weil, wie gesagt, nochmal, es kann nicht in unserem Interesse sein, diese Männer aus dem Diskurs auszuschließen, sie vor den Kopf zu stoßen, weil Millionen gekränkter Männer ein politisches Problem sind.
Diese Diskussionen betreffen aber doch auch Frauen, die sich jetzt zum Beispiel fragen, na, wenn das so ist, Trans- und Genderfragen, wenn das alles so fluid ist und so, wo bleiben wir denn da eigentlich mit unseren Problemen? Wird da gar nicht mehr erkannt oder wird vielleicht einfach ausradiert, all das, was uns benachteiligt, umdefiniert?
Also ich habe mich in meinem Buch ja mit der männlichen Perspektive auseinandergesetzt, weil ich selber ein Mann bin, die besser nachvollziehen kann und hauptsächlich in männlichen Milieus und mit männlichen Stimmen recherchiert habe. Natürlich trifft vieles auch auf Frauen zu, aber ich glaube, dass über allem ein Gefühl liegt, ich würde das mit einer Art Paternoster beschreiben. Die einen fahren rauf und die anderen fahren runter. Und deswegen, die Männer fahren natürlich runter und die Frauen scheinen auf allen Gebieten eher von einer Zukunft geküsst zu sein. Die werden umworben von der Wirtschaft, die will weiblicher und jünger werden. Und natürlich kann das auch ältere Frauen kränken, aber ich glaube, dass sozusagen die Kränkung bei den Männern, die ja eine Zeit lang alle subsumiert wurden unter diesem Label alter weißer Mann, ihr seid von gestern, ihr habt nichts mehr mit unserer Gegenwart zu tun, ihr habt alles verbockt, was man in den letzten 5000 Jahren verbocken konnte. Das, glaube ich, ist einfach, das geht nicht spurlos an Männern vorüber. Dieses Gefühl, nicht mehr ganz mitzukommen, teilweise verhöhnt und verächtlich gemacht zu werden, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, ein rechtschaffenes Leben gelebt zu haben, ja, vielleicht unschuldig schuldig ein bisschen patriarchal aufgetreten ist oder auch mal einen blöden Spruch abgesondert hat. Aber es ist natürlich nicht so, dass jeder alte weiße Mann der Teufel ist. Und das wurde eben stellenweise suggeriert.
Sie hören 1222, diesmal mit dem Autor Tobias Haberl. Wir sprechen über den gekränkten Mann. Herr Haberl, Ihnen geht es in Ihrem Buch ja um ganz normale Männer und deren Kränkung. Sie haben aber auch ein Kapitel über toxische Männlichkeit und toxische Männer, wie zum Beispiel Wladimir Putin, geschrieben. Sollte man einem Putin auch mit Verständnis begegnen?
Das ist ganz schwierig. Ich wurde auch in den letzten Wochen öfter in Interviews gefragt, so im Sinne von, seht ihr, Putin, der alte weiße Mann, ist es wieder, der Krieg, Gewalt und Totschlag in die Welt bringt. Also Putin ist so ein Sonderfall, dass man, glaube ich, der ganzen Sache nicht gerecht wird, wenn man ihn jetzt als typischen alten weißen Mann bezeichnet. Es ist natürlich so, dass, ich meine, wir reden jetzt, vor kurzem war dieser Amoklauf in Texas, wo so viele Grundschulkinder ums Leben gekommen sind. Natürlich war wieder ein Mann der Täter. Also man sollte die problematischen Seiten von Männlichkeit, also die Gewalt, die auf einmal hervorbricht, der Missbrauch, diese Nähe auch zu militärischen Strukturen, die ja definitiv bei Männern stärker ausgeprägt ist, diese Liebe von Hierarchien, auch Waffen, das kann man alles nicht leugnen. Und trotzdem, also Putin ist so ein anderer Fall als Präsident von Russland. Da tue ich mich schwer, das mit so einer Gender-Debatte zu vermischen, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt natürlich. Echte toxische Männlichkeit, die ist wirklich extrem selten. So diese Manipulation, diese extreme Skrupellosigkeit und auch diese Bereitschaft, Menschenleben einfach so zu opfern. Aber zahlreich sind die vielen feigen Männer, die solche toxischen Charaktere unterstützen. Wo gehören die denn hin?
Wen meinen Sie denn zum Beispiel mit den feigen Männern?
Die immer noch in Putins Riege sitzen, seine Minister zum Beispiel.
Mhm. Auch das sind natürlich lange eingefahrene Machtstrukturen. Ne? Also wenn die Gesellschaft in der Richtung weitergeht, die wir jetzt vorhin skizziert haben, dann ist das vielleicht nicht mehr möglich, wenn so ein Parlament zur Hälfte aus Frauen besteht, wenn Gremien zur Hälfte aus Frauen besteht, dann ist es erstens gerechter und zweitens kommen andere Perspektiven rein. Ich will nur vor einer Sache warnen, dass manche glauben, dass sozusagen wir automatisch aus unseren Zwängen und aus den Widersprüchen unserer Welt und unseres kapitalistischen Systems kommen, wenn nur die Hälfte aller Machtpositionen von Frauen besetzt sind. Das glaube ich nicht. Dass Männer so oft versagt haben oder jetzt, wie Sie sagen, in Russland ihre wirklich aller schlechteste und dämonischste Seite zeigen, hat natürlich damit zu tun, dass nur Männer in den letzten Tausenden von Jahren in der Lage waren, solche Dinge überhaupt loszutreten. Ja, also über Nacht 5000 Arbeitnehmer zu entlassen, über Nacht ein Nachbarland anzugreifen. Eine Frau wäre gar nicht in der Lage gewesen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob die Welt friedlicher wird, wenn wir mehr Frauen in Machtpositionen haben, dann sage ich weiß es nicht. Ich kann es mir aber eigentlich gut vorstellen. Und trotzdem wird es interessant sein zu sehen, wie Frauen sich verändern, wenn sie mit zunehmender Macht auch die Verlockungen von Macht zu spüren bekommen, auch die Zwänge, auch den Druck. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt bei unserem Kabinett als erstes Frauen unter Beschuss geraten sind. Anne Spiegel oder jetzt Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig oder jetzt auch Christine Lamprecht.
Also aber ja nicht einfach so.
Nicht einfach so, aber es zeigt einfach, Frauen sind auch offen für Verlockungen. Die sind auch interessiert an Macht. Die sind vielleicht auch interessiert daran, einen persönlichen Vorteil zu haben oder mehr Geld zu verdienen als letztes Jahr. Es wird interessant sein zu sehen, ob Frauen sozusagen eher das System ändern oder ob das System eher die Verhaltensweisen von Frauen ändert. Und ich finde, das ist noch nicht ausgemacht, wie diese Sache ausgeht. Ich kann nur hoffen und kann mir nur wünschen, dass die Welt besser wird, wenn mehr Frauen mehr zu sagen haben.
Aber nochmal eben ganz kurz zurück zu diesem Ukraine-Krieg. Mhm. Wo ordnen Sie eigentlich Putins Gegenpart, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, ein? Ist das ein, sagen wir mal, ein moderner Mann, ein anderer Mann, ein nicht gekränkter Mann?
Selenskyj ist eine hochinteressante Figur, weil er ja vor diesem Krieg gar nicht so ein erfolgreicher Präsident war. Die meisten erinnern sich nicht mehr dran, weil er jetzt zu so einem Helden stilisiert wird. Aber er hat es eben nicht geschafft, das Land innenpolitisch nach vorne zu bringen. Ihm wurde immer wieder vorgeworfen, dass er mehr Show macht, als Substanz zu haben, dass er es nicht schafft, die Korruption zu bekämpfen. Und dann tritt so eine Extremsituation ein. Sein Land wird angegriffen und ich bin nicht vor Ort. Ja, es ist viel Projektion, es ist viel Propaganda, auch von ukrainischer Seite. Und doch hat man den Eindruck, da hat einer seine Rolle gefunden. Da wächst einer über sich hinaus und wird von uns auch deswegen zum Helden stilisiert. Interessant ist für mich, ist er dahingehend ein gutes Beispiel von einem Mann, der beide Anteile miteinander verknüpft und sowohl die Anteile eines sensiblen, modernen Mannes, wie man sie jetzt in den Städten sieht, weil er ja durchaus ein toller Kommunikator ist, weil er Gefühle zeigt, weil er auch als Tröster, als Organisator, als Unterstützer auftritt, aber eben auch Anteile von einer traditionellen Männlichkeit hat, die in den letzten Jahren sehr reflexartig als toxisch dargestellt wurde, nämlich die Fähigkeit, sich zur Wehr zu setzen. Wehrhaftigkeit ist ein Begriff, den hat vor ein paar Jahren nur Björn Höcke verwendet und alle haben ihn dafür ausgelacht. Jetzt verwendet ihn auch Annalena Baerbock. Und das ist kein Plädoyer für die AfD oder Björn Höcke, um Gottes Willen. Ich sage nur, wir können nicht so tun, als würden wir in einer Welt leben, in der es keine Probleme mehr gibt. Und deswegen glaube ich, dass so Charaktereigenschaften, wie Selenskyj sie an den Tag legt, Mut, Entschlossenheit, Risikobereitschaft, auch eine Opferbereitschaft in Zeiten wie diesen und vielleicht auch in den kommenden Herausforderungen durchaus wertvoll sein können. Wir sollten sie zumindest abrufen können, wenn sie da sind. Und das ist ehrlich gesagt geschlechterübergreifend, Frauen wie Männer.
Was bedeutet denn der Umstand, wenn Sie es nochmal konkretisieren könnten, dass in unserer Nachbarschaft ein Krieg stattfindet? Was bedeutet das für das Bewusstsein von Männlichkeit hierzulande? Ändert sich dieses Bild jetzt gerade wieder?
Ich glaube, das sind extrem komplexe Strukturen und Mechanismen, ob jetzt Männer sich aufgrund der Tatsache, dass ein Krieg in der Ukraine ist, geändert werden. Ich finde, es werden ein paar Sachen klar, auf die ich auch in zahlreichen Texten in den letzten Jahren immer wieder hingewiesen habe. Mir kam die Gesellschaft hier, ich habe natürlich auch, ich bin auch in einer Blase, ja, ich lebe im Glockenbachviertel, linksliberal in München, akademisch, eher wohlhabend, ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung, auch linksliberal. Ich teile diese Werte und dieses Weltbild und diesen freiheitlichen Pluralismus, der da vertreten wird. Und trotzdem hatte ich manchmal den Eindruck, wir wissen gar nicht mehr, dass das alles auch schnell weg sein kann. Dass Dinge eintreten können, die diese Welt, in der wir es uns ein bisschen selbstzufrieden, bequem gemacht haben, dass wir vielleicht für die mal wieder kämpfen müssen oder Opfer bringen müssen. Und durch den Krieg sind schon, glaube ich, Teile dieser Gesellschaft aufgeweckt worden. Und deswegen gibt es jetzt eben auch unter anderem diese Männlichkeitsdebatten. Ist sowas wie Wehrhaftigkeit, ist sowas wie Mut, Tapferkeit oder vielleicht notfalls sogar seine Freiheit mit der Waffe zu verteidigen, ist das vielleicht notwendig? Das hätten wir ja vor ein paar Jahren noch als absurd eingestuft oder vielleicht sogar als faschistoid. Und auf einmal zeigt sich, ein wirklich toxischer Mann wie Putin kann die Weltordnung so durcheinander bringen, dass diese Fragen auf einmal wieder relevant sind. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde so eine Mischung aus traditioneller Männlichkeit und gleichzeitig einer sensiblen, empathischen, modernen Männlichkeit ideal, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen.
Ich glaube, die Debatte darum entzündet sich aber ja auch daran, an der Befürchtung, dass es dann wieder einen echten Backlash gibt, hin zu einem harten Mann und dass sämtliche Erfolge der Gleichberechtigung dann wieder vom Tisch sind. Ich glaube, daran entzündet sich die Härte der Diskussion auch gerade.
Das stimmt und ich bin kein sozusagen Soziologe und schon gar kein Nostradamus, aber mein Gefühl würde sagen, ich glaube, dass die Gefahr überzogen ist. Genauso wenig, wie ich das Gefühl hatte, dass als Corona losging, wurde ja sehr viel darüber diskutiert, ob jetzt eine Retraditionalisierung in den Familien stattfindet, weil Frauen natürlich mehr Care-Arbeit geleistet haben, die Männer weiterhin das Geld verdient haben. Ich glaube, das sind Momente, Extremmomente, wo sich die Sachen nochmal so kurz zurechtfügen, wie man sie eingeübt hat, wie sie jahrzehntelang, vielleicht sogar teils genetisch in uns verankert sind. Aber ich glaube nicht, dass die dadurch festgeklopft werden, weil wir als Gesellschaft, glaube ich, schon so weit sind, das zu erkennen und dann dagegen zu arbeiten und zu sagen, in so einer Extremsituation machen wir es mal kurz so, wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben. Aber wenn sich die Lage wieder entspannt, dann machen wir weiter in unserem Weg, den wir für richtig finden. Und ich glaube, es wird ähnlich laufen mit dieser Debatte, mit dem Krieg und mit der Männlichkeit. Ich glaube nicht, dass auf einmal der Ruf nach dem starken Mann wieder lauter wird. Also es gibt so Menschen, aber ich glaube, es ist die Minderheit, die auf einmal jetzt wieder für Gewalt und Aggressionen und so weiter plädiert. Weil es ist einfach zu offensichtlich, dass es der falsche Weg ist und dass wir uns nur kooperativ und empathisch und mit einem großen Herzen und mit Offenheit der Zukunft stellen können.
12:22, diesmal mit Tobias Haberl. Wir sprechen über den schmerzhaften Abschied von traditioneller Männlichkeit. Herr Haberl, Sie selbst haben gesagt, Sie sind kein gekränkter Mann. Aber wie sind Sie als Mann sozialisiert worden? Vorhin klang schon mal an, doch sehr stark mit Blick auf Männer.
Ja, total. Also ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden in einer Familie mit klassischer Rollenverteilung. Mein Vater war Arzt, war so respektiert, geliebt, so ein bisschen der strahlende Held. Meine Mutter war durchaus auf dem Musikkonservatorium für Klavier und hätte vielleicht Musiklehrerin werden können oder wollen. Sie sagt heute, sie wollte es ehrlich gesagt gar nicht. Ist dann aber so in die Hausfrauenrolle gerutscht, die sich mit den Kindern beschäftigt hat und sich eben um alles gekümmert hat und letztlich meinem Vater den Rücken freigehalten hat. Also es war schon rückblickend eine sehr weiße, sehr heterosexuelle, irgendwie auch patriarchale Welt, noch dazu auf dem Land. Das Lustige ist, ich habe die immer wahnsinnig angenehm empfunden, weil für mich war das natürlich toll, dass ich mit meiner Mutter nachmittags irgendwie Tee trinken und plaudern konnte, dass die nicht in irgendeinem Büro sitzen musste. Mir ist viel zu spät aufgefallen, wie einseitig die Welt war, in der ich groß geworden bin. Nicht nur in der Familie, sondern eben auch, was ich vorhin gesagt habe, Popkultur, Idole, Rollenbilder, Sylvester Stallone, Rocky, Rambo. Das sind so diese Sachen, die mich geprägt haben. Und ich habe lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist nur ein Modell unter vielen. Man kann auch ganz anders als Familie leben. Und vielleicht fanden auch gar nicht alle Beteiligten es toll. Ich war viel zu alt, um zu begreifen, wie einseitig letztlich meine Kindheit abgelaufen ist.
Und offensichtlich auch sehr privilegiert und zwar auch qua Geschlecht privilegiert. Wann ist Ihnen das eigentlich klar geworden oder woran?
Das war ein schleichender Prozess. Also ich habe das in meiner Jugend gar nicht in Frage gestellt, vor allem auch, weil meine Eltern peinlich genau darauf geachtet haben, dass ich mit meiner Schwester wirklich gleichberechtigt, gleich viele Geschenke, gleich viel Liebe. Das war einfach so offensichtlich, dass sie das 50-50 aufteilen. Und dann gibt's eben, und da muss ich dem Feminismus auch dankbar sein, erste Brüche, erste kleine Begegnungen, wo man was sagt und dann unterbricht einen jemand. Oder ich habe wirklich unfassbar peinlich zu sagen, aber jetzt kann ich es ja mal machen, in der Redaktion vor 10, 11 Jahren mal zu einer Praktikantin Baby gesagt, ja, weil mir ihr Name nicht eingefallen ist, weil ich unsicher war, so eine Übersprungshandlung. Ich sage dann, Baby, kannst du mir kurz helfen?
Und wie fand sie das?
Sie dreht sich um auf diesem Drehstuhl und es wirkte alles wie so in Zeitlupe. Und sie sagte, jetzt mal eine Sache vorneweg. Sag nie wieder Baby zu mir. Und ich meine, es ist lange her, es würde mir nie mehr passieren. Aber das sind natürlich so Zäsuren, wo man merkt, ja krass, Stimmt. Und es folgen ganz viele Gedanken. Man fängt an, sich besser in weibliche Perspektiven hineinzuversetzen. Auch die Debatten, die Diskurse der letzten Jahre haben natürlich viel mehr weibliche Perspektiven eingenommen. Und es fällt einem rückblickend, fallen einem eben Dinge ein, Sätze oder Sachen, die man gemacht hat, wo man sagt, nee, da war ich noch nicht so weit. Da habe ich gar nicht begriffen, dass ich jetzt in einer privilegierten Position bin und jemandem über den Mund gefahren bin oder so. Und da habe ich viel gelernt, da bin ich sensibler geworden. Und ich glaube, auch die ganze Gesellschaft ist sensibler geworden und das ist eine gute Sache.
Also diesen Lernprozess, das finde ich schon toll, wenn Sie das so erzählen. Denn mein Eindruck ist, dass viele Männer eine solche Praktikantin einfach wegstecken würden und sagen würden, blöde Kuh. Vielleicht nicht ihr ins Gesicht, aber das gar nicht weiter reflektieren. Und zwar auch Männer, die so alt wie Sie sind, jünger sind als Sie und noch wesentlich jünger sind als Sie.
Also das kann ich gar nicht groß kommentieren. Also wenn man bei so einer Sache sagt, du blöde Kuh, dann ist einem ehrlich gesagt nicht mehr zu helfen. Also so viel Offenheit und Selbstkritik sollte Männern schon abverlangt werden, dass sie jetzt wirklich die Chance haben, über ihr Leben nachzudenken, über ihre Privilegien, ihre Machtposition nachzudenken und sowohl wie sie sich körperlich verhalten, wie sie sprechen, wie sie argumentieren in der Familie und im Beruf. Das ist aufregend, das ist auch spannend, das ist nicht immer ganz leicht, das ist auch mit kleinen Kränkungen und kleinen Beichten vielleicht verbunden. Aber ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das war aufregend, wie so eine Psychoanalyse, die ich für dieses Buch auch nochmal durchgemacht habe. Was nicht heißt, dass ich nicht auch rote Linien habe, wo ich sage, da fordert jemand was von mir, der Feminismus oder der Zeitgeist, wo ich aber nicht bereit bin mitzugehen. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig aufregender Prozess zu sagen, wo muss man sich bewegen, wo hat man selber auch Vorteile davon, sich zu bewegen. Wir werden ja freier, wir müssen nicht mehr wie unsere Väter und Großväter durch die Welt laufen, dominant auftreten, Gefühle verleugnen und dann heimlich nachts weinen, wenn keiner zuschaut. Wir können das alles viel offener machen, das ist wunderbar, was nicht heißt, dass ich so ein Abziehbild des Zeitgeists sein will und so ein Mann, der nur noch auf Yogamatten rumliegt und nur noch über die perfekte Müsli-Mischung nachdenkt.
Ja, das kam in Ihrem Buch recht klar heraus. Sie scheinen Männer nicht zu mögen, die Yoga betreiben oder die mit dem Lastenrad ihre Kinder zur Kita bringen und ihren Flat White mit Hafermilch verlangen. Was stört Sie an denen?
Also da muss ich unterbrechen. Das stimmt nicht, dass ich diese Männer nicht mag. Ich habe Freunde, die sind so. Ich bin in einem Viertel, wo ich umringt bin von solchen Männern. Deswegen kriege ich vielleicht eine kleine Überdosis von Männern, die den Zeitgeist zu 100% verinnerlicht haben und sich so ein bisschen für mich so darstellen wie so super moralische, tadellose, einwandfreie Vertreter des modernen, sensiblen, weichen Mannes. Ja. Und ich finde die wunderbar. Die können auch Lastenfahrräder haben. Ich merke nur, ich bin nicht so. Ich habe Anteile davon, aber ich habe auch noch andere Anteile. Und mir persönlich geht es eben so, dass mir so widersprüchliche Männer, die auch mal unvernünftig sind, die auch mal übers Ziel hinausschießen, die nicht immer so moralisch einwandfrei sind und womöglich noch damit auf Twitter angeben, irgendwie immer lieber als Männer, die so diesen Zeitgeist zu 100% erfüllen. Das Problem ist ja, dass moralische Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken wirklich ein großer Trend geworden ist. Also viele Männer geben damit an, wie wahnsinnig feministisch und korrekt sie sind und wollen aber im Endeffekt auch nur dafür geliebt werden oder Applaus bekommen. Und das finde ich ein bisschen peinlich.
Aber Sie sprechen zum Beispiel von glamouröser Gedankenlosigkeit. Das finde ich also in Bezug auf den Drummer Tommy Lee, der als prügelnder Ehemann von Pamela Anderson berüchtigt war. Also das finde ich schon arg euphemistisch.
Naja, fragwürdige glamouröse Gedankenlosigkeit, muss man sagen. An der Stelle geht es natürlich darum, wie ich sozialisiert worden bin. Also meine Rockstars, die ich in den 80ern toll fand und deren Poster ich bei mir im Zimmer hatte, waren eben Leute, Männer, die sich daneben benommen haben. Und ich war ja nicht der Einzige, der sie dafür verehrt hat. Alle haben sie dafür verehrt. Ja, sie hatten Groupies und die waren natürlich minderjährig teilweise. Es hat nur niemanden interessiert. Das fanden alle toll und glamourös und sexy und ihre Motelsuiten zertrümmert. Und da ist eben ein unfassbarer Paradigmenwechsel vor sich gegangen. Heute steht hoch im Kurs und ist ein Star, wer sich korrekt ernährt, wer irgendwie Grüntee trinkt und Yoga auf YouTube macht und so weiter. Also es ist wahnsinnig schwierig, wenn man in den 80er Jahren sozialisiert wurde, erstmal damit klarzukommen, dass heute alle toll sind, weil sie so gesund und so moralisch korrekt und so einwandfrei leben. Das dauert, bis man sich daran gewöhnt. Und ehrlich gesagt, so ganz schaffen werde ich es nie.
Aber für welches Männerbild plädieren Sie denn nun? Was ist ein guter Mann oder was ist gute Männlichkeit?
Also das genau auf den Punkt zu bringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es gibt ganz viele verschiedene Männlichkeiten, ganz viele verschiedene Männertypen. Pauschal gesagt ist es so einfach. Mein Buch endet mit dem Satz, ich möchte gar kein moderner Mann, sondern ein guter Mensch sein. Das ist eine andere Kategorie. Man wird dann auch von einer anderen Instanz gerichtet in letzter Konsequenz an dem Tag, an dem man sterben muss. Nicht von Twitter und Instagram, sondern von einer anderen Instanz. Nennen wir sie Gott, muss aber nicht Gott sein. Ein großes Herz, Verantwortungsbewusstsein, empathisch, sich immer wieder mit der eigenen Rolle, mit der eigenen Macht auseinandersetzen, immer wieder die Perspektive von Minderheiten und Frauen einnehmen, sind Dinge, die sollten heute selbstverständlich sein. Grundsätzlich kann ich sagen, mir gefällt eine Mischung aus diesem modernen, sensiblen, urbanen Mann, von dem wir vorhin gesprochen haben, der weiß, wie man, wo man ein Biogemüse kriegt und der weiß, wie man ein Baby wickelt und der verantwortungsbewusst mit Familie und mit den Ressourcen der Erde umgeht und auch mal mit dem Rad fährt, statt mit dem dicken Porsche. Aber auch eben, Stichwort Zelensky, fähig ist, sich zu wehren, auch mal andere Seiten aufzuziehen, auch mal entschlossen voranzugehen, auch mal was zu tun, wofür er nicht geliebt wird, einfach nur, um seine Persönlichkeit nicht zu verleugnen. Also um nicht einfach auch nur so ein manipulierbares Etwas sein, das immer so ausschauen will, wie man halt gerade auf Instagram ausschaut. Also das ist für mich ein Ideal, eine starke Persönlichkeit, Mut zu haben, aber auch Demut zu haben. Besser kann ich es nicht ausdrücken.
Vielen Dank, Tobias Haberl.
Dankeschön.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.